Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung, die Ausgabe vom 2. März 2026 am Mikrofon Mirko. Und wir haben heute neben ein wenig Musik auch wieder Interviews mitgebracht, ein Gespräch mit Stefan Bert-Antschak. Stefan Bert-Antschak ist Ansprechpartner für Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, als Ansprechpartner genannt auf einer Pressemitteilung, die uns im Februar erreicht hat. Später hören wir noch ein Gespräch mit Martin Zinkler, diesmal mit dabei Carina von madeindeutschland.org. Made in Deutschland hatte angefragt, ob es die Interviews mit Martin Zinkler von vergangenem Jahr und von diesem Frühjahr auch verschriftlichen darf. Sowohl Martin Zinkler als auch ich haben zugesagt. Und dann gab es die Frage, ob wir nicht auch ein Gespräch führen könnten zum Thema informeller Zwang. Das Gespräch haben wir Mitte Februar aufgenommen. Wir hören einen Ausschnitt. Das komplette Gespräch könnt ihr auch im freien Radionetz hören. Zum Ende der Sendung zitiere ich noch einen Demoaufruf. Den findet ihr auf zwangspsychiatrie.de. Da geht es gegen das Berliner Hauptstadtsymposium und gegen die Pläne von Ausweitung der Zwangsbehandlung, Datenaustausch mit den Sicherheitsbehörden, Polizei und so weiter. Könnt ihr lesen auf zwangspsychiatrie.de.
Mein Name ist Stefan Bert-Antschak. Ich gehe auf die 60 zu, bin Künstler. Ich mache bildende Kunst, darstellende Kunst und bin als Autor tätig. In einer darstellenden Kunst leite ich das Theater der Verrückten in Berlin. Das ist eine Spielgemeinschaft von krisenerfahrenen Menschen, die sich machtkritisch mit gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen und sich gegen Unterdrückung von Menschen mit psychischen Schwierigkeiten tätig sind. Ich bin vom Beruf her Kunst- und Theaterpädagoge und Historiker und ich bin Krankenpfleger mit sozialpsychiatrischer Ausbildung und das ist das, womit ich meine Miete verdiene. Ich habe eine halbe Stelle im gemeindepsychiatrischen Bereich. Ich verstehe mich als Krisen- und Bezugsbegleiter. Das mache ich mit einer halben Stelle, dass ich zu Leuten nach Hause gehe, die in Schwierigkeiten sind, die in Not geraten sind. Maybe auch manchmal in Krisen. Krisen werden überbewertet oder unterbewertet, aber nie als das gesehen, wofür es sie wirklich braucht. Krisen sind temporäre Entscheidungszeiträume, wo man gerade keine Lösung für hat und man kommt über eine Krise in Not, aber man kommt aus der Not auch nur durch eine Krise wieder raus. Deswegen sind die Krisen unglaublich wertvoll und es ist so hochproblematisch, dass viele Leute keine Krisen wollen. So, und um ordentlich durch Krisen durchgehen zu können, braucht es Begleitung. Und das verstehe ich sozusagen als die Aufgabe meines Berufs. Ich verstehe mich als Krisen- und Bezugsbegleiter. Ja, und ich gehöre der Partei Die Urbane an. Das ist eine Partei, eine Hip-Hop-Partei, die sich bezieht auf die Kultur des Hip-Hop, auf eine Kultur von unten und die in erster Linie sich definiert als machtkritisch, als antikolonial und antirassistisch.
Sagt Stefan Perth-Antschak, mit dem ich kürzlich telefoniert habe. Stefan wird von der Partei Die Urbane als Ansprechpartner genannt in einer Pressemitteilung, in der es um Psychiatriepolitik in Berlin geht.
Und zwar gab es eine Pressemitteilung am 3. Februar, der am 4. Februar in einem Taz-Artikel erschien, wo es eine Pressemitteilung der Berliner Polizei gab, vor allen Dingen der Berliner Polizeipräsidentin Slownik. Und die hat bekundet, dass sie erstens perspektivisch anstreben, dass in Berlin alle psychisch kranken Menschen sozusagen Daten erfasst werden mit ihren Diagnosen. Zweitens, dass eine Risikoanalyse gemacht wird mit der Perspektive auf, das könnten Gefährder sein. Das heißt, eigentlich werden alle Menschen unter Generalverdacht gestellt. Und drittens, die Option zu haben, dass es eine Zusammenarbeit zwischen den Landeskriminalämtern und den sozialpsychiatrischen Diensten der Gesundheitsämter gibt. Und die sind in Berlin sowieso schon total überlastet, weil sie immer wieder und ganz oft hoheitliche Aufgaben übernehmen müssen. Das heißt, dafür zuständig sind, die Unterbringung nach PsychKG in geschlossenen Psychiatrien vorzunehmen und anzuweisen. Und die sind hoffnungslos überfordert. Die schaffen ihre normale Arbeit, was die Beratung zum Beispiel betrifft, zum Beispiel in Sachen Teilhabe und Partizipation, da kommen die überhaupt gar nicht hinterher. Und die sollen jetzt auch noch mit den Landeskriminalämtern zusammenarbeiten, um psychisch kranke Menschen, die von der Polizei eingeschätzt werden als potenzielle Gewalttäter, präventiv, also sozusagen bevor überhaupt irgendwas passiert ist, geschlossen unterzubringen. Das heißt, auf Verdacht hin kann man jeden psychisch Kranken wegsperren in einer geschlossenen Psychiatrie mit der Begründung, das könnte ja sein, dass er vielleicht eventuell in irgendeiner Art und Weise gefährlich wird. Und aus unserer Sicht verkehrt das total die Verhältnisse. Psychische Erkrankungen passieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern die haben gute Gründe. Und die Tatsache, dass immer mehr Menschen psychisch krank werden oder einfach Hilfe brauchen und mit ihren Gefühlen nicht mehr zurechtkommen, liegt daran, dass wir einfach ein ganz krankes Gesellschaftssystem haben, was bestimmte Grundlagenbedürfnisse und Interessen von Menschen 0,0 berücksichtigt. Also die Gefühle von Menschen, die stammen aus dem Zeitalter, der Antike, beziehungsweise Zeitalter der Höhle. Und die spielen hier, aber die stören im Kapitalismus nur die Gefühle. Und deswegen sind wir ständig sozusagen aufgefordert, das, was eigentlich für unsere Seele und unseren Körper wichtig ist, was der Mensch ganz lange hat als Hilfsapparat, um klarzukommen, das ständig aus- und abzuschalten. Das Ergebnis davon sind, dass massenweise die Leute Depressionen haben, weil sie ihre unangenehmen Gefühle wegschrauben, ihre Angst, ihre Wut, ihren Schmerz. Und das machen sie immer um den Preis ihrer Lebensfreude. Wer sozusagen die Gefühle nicht im Ausgleich hat, der kann auch keine Lebensfreude mehr empfinden. Und dementsprechend haben 90% aller Leute draußen eine Depression. Und wenn sie die nicht diagnostiziert haben, dann haben sie sie zumindest reell. Und das bewirken die Verhältnisse so, wie es ist. Und das Ganze drückt sich darin aus, dass die Polizei in den letzten 5 Jahren, also seit 2020, insgesamt 83 Menschen erschossen hat. Die Polizei ist quasi der Machtapparat, der dafür dasteht, diese gesellschaftlichen Verhältnisse hier aufrechtzuerhalten und wiederherzustellen, wenn sie in Frage gestellt werden. Und die Polizei hat dabei die Möglichkeit, Waffengewalt anzuwenden. Das heißt, der eigentliche Träger von Gewalt ist der Staat und die Polizei, also sein ausführendes Organ. Und die haben in den letzten 5 Jahren 83 Menschen erschossen, davon überwiegend schwarze und arabische Menschen, also mit anderer Hautfarbe und aus anderen Herkünften. Und von diesen 83 Menschen, die erschossen worden sind, waren 42 Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und die Polizei maßt sich jetzt an, sozusagen psychisch kranke Menschen einzuschätzen in Bezug auf ihr Gefahrenpotenzial. Aber die können selber ihre eigene emotionale Befindlichkeit 0,0 einschätzen. Das Einzige, was sie können, ist immer die Waffe ziehen und die Handschellen zu zücken und überhebliche Fragen zu stellen. Na, was haben wir denn falsch gemacht?
Er geht ein auf die Menschen, die von Polizei erschossen werden, von denen viele in psychischen Krisen sind. Eine Frage, die sich mir da immer wieder stellt, ist, wie kann ein Umgang mit Krisen passieren, auch ein Umgang mit Menschen, die in Extremsituationen sind, die nicht gleich zu Polizeieinsatz und eben Gewalt und letztendlich auch Schuss auf Waffengebrauch führen. Wie müsste die Polizei agieren, damit es nicht eskaliert? Und was kann sonst passieren?
Naja, die grundlegende Voraussetzung ist, dass Menschen, die psychisch in Not geraten oder die überhaupt in Not geraten, dass die eine angemessene psychosoziale Unterstützung erfahren. Ja, und dass die auch eine Adresse brauchen, wo sie hingehen können, wo sie gut beraten werden, wo sie sich hinwenden können, ja, um ihre Probleme lösen zu können. Ja, und eigentlich bräuchte es sozusagen Einrichtungen, die nicht sagen, dass die Probleme verkehrt sind, sondern die einem sagen können, gut, dass du die Probleme hast und da kannst du sie lösen. Ja, also die sozusagen eine Kompetenz erzeugen, dass Menschen ihre Krisen lösen können und dass Menschen ihre Probleme lösen können. Weil die Krisen und die Probleme für sich genommen sind ja erstmal gar nichts Verkehrtes. Die ergeben sich, die gehören einfach zum Leben dazu. Aus den Widersprüchen, die sich im Leben entwickeln, daran entwickeln wir uns ja auch. Daran werden wir ja stark und das ist ja die Grundlage dafür, dass wir überhaupt etwas lernen. Wir lernen nur aus Problemen und aus Widersprüchen, da wo sich etwas, was wir sonst einfach so machen würden, widersetzt, wo wir sagen, oh, da fehlen mir die Handlungsmöglichkeiten, da brauche ich Unterstützung, damit muss ich mich beschäftigen und dann fängt man an zu lernen.
Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, hat in ihrer Pressemitteilung einige Forderungen aufgestellt.
Also erstens fordern wir, dass die Polizei eigentlich entwaffnet werden muss, dass eine Instanz, die dafür da ist, Schwierigkeiten zwischen Menschen zu regeln, nicht bewaffnet sein darf, weil wenn die bewaffnet kommt, dann bedeutet das auch, dass man diese Handlungsoption immer in Gebrauch nehmen muss, ja. Und das wird bei der Polizei permanent gemacht, ja. Je mehr sie sich mit Waffen beschäftigen, desto öfter gebrauchen sie sie auch. Und sie gebrauchen die Waffen ganz oft in Situationen, wo man niemals eine Waffe ziehen dürfte. Und das tun sie, weil sie das dürfen. Also weil ihnen das erlaubt ist. Und aus meiner Sicht dürfte die Polizei überhaupt gar keine Waffen tragen. Ja, wenn du jemanden hast, der ist wirklich psychisch krank und dann kommt die Polizei, möglichst noch in Kampfausrüstung, ja, dann kriegt er es mit der Angst zu tun. Und wenn der es mit der Angst zu tun hat, dann hat er entweder die Möglichkeit zu fliehen, also das sind die Impulse, die man mal Angst macht, abhauen oder angreifen. Mhm. Und in der Regel haben die keine Möglichkeit abzuhauen, also greifen sie an und werden aggressiv gegen die Polizei. Und eigentlich müsste die Polizei wissen, wenn sie mit aggressiven Menschen zu tun haben, da ist ein Mensch, der hat Angst. Und ein Mensch, der Angst hat, den spreche ich nicht mit Gewalt an. Aber genau das macht die Polizei. Dadurch eskalieren sie jeden Konflikt, garantiert. Die Polizei ist ständig dabei, Konflikte zu eskalieren. Deswegen war eine unserer der zweiten Forderungen, die sozusagen auf der psychologischen Schiene sind, war, Supervisionen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die müssen mit Psychologen von außen sozusagen ihre eigene Tätigkeit immer reflektieren und müssen mal gucken, wo ihre Gefühle herkommen und wo sie hingehen.
Du sprichst von Krisen, ihr sprecht von psychischen Erkrankungen. Das Konzept ist ja auch nicht unumstritten von psychischer Erkrankung.
Das stimmt. Da kann man natürlich weitergehen und kann sagen, dass man sozusagen gar keine Diagnosen will. Aber das ist natürlich auch unter psychisch kranken Menschen umstritten, weil über eine Diagnose kriegt man halt überhaupt nur einen Zugang sozusagen zum Hilfssystem, weil das eben darüber gesteuert wird. Das kann man kritisieren. Finde ich auch richtig, das zu kritisieren. viel sinnvoller wäre es, wenn sozusagen die Leute ihre individuellen Schwierigkeiten artikulieren und in Form bringen und die anbringen können und dann adäquat individuell auf sie zugeschnittene Unterstützungsmöglichkeiten bekommen. Aber da sind wir ja nicht, so funktioniert ja dieses System nicht. Deswegen haben wir gesagt, auf jeden Fall, auf gar keinen Fall dürfen Menschen, Straftäter nach Diagnosen sortiert werden und dürfen Menschen mit psychischen Schwierigkeiten, kann man ja auch mal so sagen, oder mit psychischen Problemen, die eigentlich jeder Mensch hat in diesem Land, muss man psychische Probleme bekommen, und die dürfen aufgrund dieser Tatsache nicht kriminalisiert werden. Ja, und es darf auch keinen Generalverdacht geben und keine Unterbringung für Menschen, die vermeintlicherweise angeblich eine Gefahr für Menschen darstellen. Ich meine, dass es angemessene Hilfen braucht für Menschen, die psychische Probleme haben, nach eigener Bedarfsermittlung. Und wir finden, dass eigentlich das nach der UN-Behindertenrechtskonvention erstellte Bundesteilhabegesetz, das SGB 9, dass das ein Gesetz ist, was umzusetzen ist. Weil auch da verweigern sich sozusagen die kommunalen Träger immer mehr, die immer mehr sagen, ja, aber die Eingliederungshilfe, das ist doch alles so, kostet so viel Geld, die AfD will die Eingliederungshilfe verbieten. Wir sagen dagegen, das Bundesteilhabegesetz soll endlich eingehalten werden und umgesetzt werden. Und wir sagen auch, was in der Psychiatrie ja, wo wir auch jetzt noch nicht von gesprochen haben, wir wollen keine Zwangsbehandlung mit Pharmazeutika, also mit Neuroleptika und Antidepressiva. Also Menschen dürfen nicht gegen ihren Willen medikamentös behandelt werden, und schon gar nicht, auch das ist leider en vogue, gerade in den Universitätskliniken, mit Elektroschocks behandelt werden. Deswegen sagen wir Elektroschocks verbieten und Schluss mit der pharmazeutischen Zwangsbehandlung von Menschen mit psychischen Problemen. Bereitschaftspolizei entwaffnen, und da gehört auch Ausbildung dazu. Und da würde ich zum Beispiel, habe sehr gute Erfahrungen gemacht und auch eine Ausbildung gemacht für Netzwerkgespräche und den offenen Dialog. Und wir finden, dass in der Krisenintervention sollten genau solche Mittel eingesetzt werden, wie offener Dialog, den Menschen Gehör schenken. Hören, was brauchen die Leute. Und was es auch braucht, sind Räume, wo sowas überhaupt stattfinden kann. Das ist nämlich auch ein großes Problem, dass es viel zu wenig gut ausgestattete Sozialräume gibt in den Kommunen. Und das braucht einfach ein Grundeinkommen für alle Menschen, dass sozusagen die materiellen Bedürfnisse für Menschen auf jeden Fall ausgestattet sind. Und da gibt es auch genügend Forschung zu, dass das möglich ist. Also da kann keiner erzählen, es ist nicht, sei nicht finanzierbar oder sowas. Das ist Quatsch.
Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, ihr habt jetzt Anfang Februar eine Pressemitteilung rausgebracht zum Thema Registrierung von Menschen mit psychiatrischen Diagnosen oder psychisch Kranken. Kannst du noch kurz umreißen, welche Themen ihr als Partei sonst noch abdeckt?
Wir befassen uns mit allen Sachen, wo Menschen benachteiligt werden durch den Kapitalismus, durch die gesellschaftlichen Verhältnisse. Und wir bekämpfen jede Form von Unterdrückungsverhältnissen. Das heißt, wir kämpfen gegen jede Form von Rassismus. Wir kämpfen gegen sozusagen koloniale Machtverhältnisse, Sachen, die aus der Kolonialzeit sozusagen noch übrig sind. Und wir kämpfen gegen Sexismus. Wir kämpfen für ein gleichberechtigtes Dasein von Menschen. Okay. Und für eine Kultur von unten.
Für ein gleichberechtigtes Dasein von Menschen und eine Kultur von unten. Vielen Dank, Stefan.
Ja, Mirko, ich danke dir.
Ich bin Jesus Christ, schreit er mir ins Gesicht. Ich glaube nicht, so ein gottverdammter Mist. Ein Klischee-Schizophrener gleich in meiner ersten Schicht. Als Zivi in der Psychiatrie, ich glaub, ich bin gefickt. 11 Monate in Nürtingen, der Heimat Harald Schmidt. Ich sag's ja nur, sonst kennt man das ja nicht. Herr Richter trägt nen Beutel mit Metall immer direkt vor seinem Schritt. Denn die CIA beschießt sein Glied mit Strahlen und mit Gift. Die nette alte Frau mit leerem Blick fragt: Hören Sie die Kinderstimme nicht, die da gerade spricht? Pflegekraft Andreas sagt: Kennst dich ab, nimm das nicht mit. Als der Dicke vor das Schwesternzimmer tritt und singt: 100.000 Tonnen TNT, dass ich diese Klapse nicht mehr seh.
Solange diese Drehtüre sich dreht, ist es längst zu spät. Die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen. 100.000 Tonnen TNT, dass ich diese Klapse nicht mehr sehe. Solange diese Drehtüre sich dreht, ist es längst zu spät. Die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen.
Man gewöhnt sich an alles, wenn man verknallt ist. Was bei mir der Fall ist, schlendert Anne durch die Halle im blauen Schwesterndress. Und es ist kurz vor sechs. Steht sie mal im Dienstplan, quält sich's leichter aus dem Bett. Sie gibt mir das Gefühl, ich bin wirklich wichtig hier. Und wir können uns amüsieren, wenn der Richter insistiert. Man schiebe ihm hier Schwule durch unter seiner Tür. Nimmst du das nicht mit Humor, kannst du hier ganz leicht erfrieren. Schon wieder Hausalarm, weil mich der Dicke attackiert. Bis wir ihn fixieren und der Arzt ihn dann sediert. Das ist mehrfach schon passiert. Und Andreas schaut zu mir. Das hat nichts zu tun mit dir, du musst dich distanzieren.
100.000 Tonnen TNT, dass ich diese Klapse nicht mehr seh. Solange diese Drehtüre sich dreht, ist es längst zu spät. Die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen. 100.000 Tonnen TNT, dass ich diese Klapse nicht mehr seh. Solange diese Drehtüre sich dreht, ist es längst zu spät. Die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen.
Frau Kuschinski drückt die Kippen immer aus auf ihrem Arm. Viele kleine Narben, sieht schon aus wie ein Leopard. Am Ende sind es viele, ich bin bald schon nicht mehr da. Heute endet dann mein Zivi, ja, so schnell vergeht ein Jahr. Frau Müller drückt einen Schein in meine Hand und sagt, als ihr Mann starb, war die Welt nur noch schwarz. Doch ich hätte sie dann aufgebaut, als sie in Depressionen lag. Ich steck den Schein ein, was ich eigentlich nicht darf. Es hätte alles gut sein können an meinem letzten Tag. Doch Andreas war nicht da, seine Frau fand ihn im Bad. In Patientenakten steht in so einem Fall suizidal. Doch es gibt keine fürs Pflegepersonal.
100.000 Tonnen TNT, dass ich diese Klapse nicht mehr seh. Solange diese Drehtüre sich dreht, ist es längst zu spät. Die Zeit ist hier nur da, um zu vergehen.
100.000 Tonnen TNT, dass ich diese Klapse nicht mehr seh.
Yuzi Yu war das mit dem Stück TNT. Weiter geht es hier, wie angekündigt, mit Martin Zinkler. Und mit Martin Zinkler haben Carina von madindeutschland.org und ich ein längeres Gespräch geführt. In dieser Sendung haben wir Platz für einen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Zu Anfang haben wir uns vorgestellt, also ich, Mirko, hatte mehrere Psychiatrieaufenthalte in den 80er Jahren, bis ich vor nicht ganz 40 Jahren über den Zaun geklettert bin von der geschlossenen. Seither habe ich Krisen unbehandelt durchlebt und die letzte Psychose ist jetzt auch schon weit über 30 Jahre her. Vor etwas mehr als 15 Jahren habe ich mich dann entschlossen, mit meinem Erfahrungswissen wieder zurück ins System zu gehen. Bin seither auf verschiedenen Ebenen aktiv, arbeite als Genesungsbegleiter und seit 2012 habe ich ja auch diese Sendung, die als Kuku Magazin für Psychiatriekritik gestartet ist und später als Vielfalter Magazin gegen Monokultur, inzwischen Vielfalter Magazin für Polyphonie, regelmäßig on air geht.
Ich bin Carina, ich bin die Co-Gründerin von Med in Deutschland. Ich habe auch Psychiatrie-Erfahrung und ich habe insbesondere Erfahrung mit Psychopharmaka-Entzugssyndromen. Und das Thema, über das wir heute reden, also dieser quasi sogenannte informelle Zwang, ist eben ein Thema, das mich auch persönlich da irgendwie überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Also die Verabreichung von Psychopharmaka ohne vollumfängliche Aufklärung. Und genau deswegen habe ich da einige Fragen mitgebracht und freue mich, dass wir die heute gemeinsam mit Martin Zinkler besprechen können.
Ja, ich bin Martin Zinkler, ich bin Psychiater und Psychotherapeut. Ich freue mich total, erstens, dass MED in Deutschland jetzt live ist und zweitens auch über diese Kooperation mit Mirko und Carina. Und ich bin wirklich ganz neugierig auf die Fragen. Ich arbeite seit vielen Jahren in der Psychiatrie, zuletzt auch in leitenden Funktionen, habe in England 10 Jahre gearbeitet. Aber inzwischen arbeite ich als Psychiater und Psychotherapeut im Gefängnis hier in Bremen und bin nebenbei für die Vereinten Nationen tätig im UN-Unterausschuss zur Verhütung von Folter. Und wir besuchen da Länder, andere Länder und Einrichtungen des Freiheitsentzugs und waren kürzlich in Mexiko und haben sehr erfreut erfahren, dass Mexiko ein total fortschrittliches Psychiatriegesetz hat, in dem nämlich Zwangsmaßnahmen verboten worden sind.
Du beschäftigst dich schon seit langem mit Menschenrechten in der Psychiatrie, hast auch Erfahrung damit, Zwang in der Psychiatrie zu reduzieren oder abschaffen zu wollen. Deine Definition von informellem Zwang, was wäre die?
Das erklärt sich am leichtesten, wenn man zunächst mal sagt, was formaler Zwang ist. Also das sind Zwangsmaßnahmen, für die es eine gesetzliche Grundlage gibt, die dann auch entsprechend festgehalten sind. Zum Beispiel in einem Beschluss, der die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik erlaubt oder auch in einem Beschluss, der eine Fixierung gestattet, den Ärzten im Krankenhaus oder auch in den Beschluss zu einer medikamentösen Behandlung unter Zwang. Das ist formaler Zwang. Und informeller Zwang fühlt sich so irgendwo zwischen der Freiwilligkeit und dem formalen Zwang ab, denn es gibt eben da ist nichts niedergeschrieben, so dass die Person jetzt das eine oder andere tun oder lassen soll, sondern werden so ein bisschen subtiler, werden die Hebel angesetzt. So ein typisches Beispiel ist, dass eine Person eine Leistung in Anspruch nehmen möchte, eine Teilhabeleistung oder zum Beispiel in einer therapeutischen WG leben möchte und dass die Leute aber bei den Vorbereitungstreffen sagen, also wir erwarten ja von Ihnen, wenn Sie da einziehen, dass Sie auch weiterhin Ihre Medikamente nehmen, so wie Ihr Arzt das verordnet. Und dann ist die Person gut beraten, da Ja zu sagen, weil wenn sie dort Nein sagt, dann überprüfen die schon mal wieder, ob sie das wirklich, diese Leistung tatsächlich machen. Und aber nirgendwo wird hier tatsächlich formal juristisch wird da kein Zwang angewendet, sondern die Person willigt in diese Zwangslage ein. Also es ist natürlich Zwang, aber es ist informeller Zwang. Oder ein anderes Beispiel, wenn eine Person, die bei einem Arzt ist und was weiß ich, zum Beispiel eine schwere Depression hat, und der Arzt sagt, ja, ich möchte eigentlich, dass Sie da ein Medikament nehmen. Ich glaube, Sie brauchen das. Und dann sagt die Person, nein, ich will jetzt eigentlich erstmal ohne medikamentöse Behandlung das versuchen. Und dann sagt der Arzt, ja, aber dann kann ich Sie nicht richtig behandeln, weil da weiß ich ja gar nicht, wie ich Ihnen helfen soll. Und dann ist auch so eine Situation, wo die Patientin, die Person dann, auch wieder gut oder weniger gut, aber unter Druck gesetzt wird. Ich weiß gar nicht, ob sie damit gut beraten ist, dann Ja zu sagen. Und weil die Ärzte haben natürlich wenig Zeit und irgendwie muss das ja auch weitergehen. Und dann sagt man vielleicht ja, obwohl man bei einer wirklichen Information darüber, was diese Medikamente eigentlich können und nicht können, dann vielleicht gar nicht zustimmen würde. Also so zwei Beispiele für informellen Zwang.
Das heißt, also gerade das letzte Beispiel, dass die Person nicht gesagt bekommt, was denn überhaupt die Chancen dieser Medikation sind, aber was auch die Risiken sind, Also zum Beispiel irgendwelche Entzugssyndrome, körperliche Abhängigkeit oder auch so gravierende Nebenwirkungen von Medikamenten wie AKTC. Also würdest du das auch schon als informellen Zwang bezeichnen?
Naja, die Nichtinformation darüber ist noch nicht unbedingt, also da würde ich jetzt noch keinen Zwang drin sehen, sondern es ist einfach ein Mangel an Information und damit wird die Ärztin oder der Arzt ihrer Pflicht zur Aufklärung über die Behandlung nicht gerecht. Und rein juristisch ist das dann eine Körperverletzung, was stattfindet, wenn eine Behandlung erfolgt, ohne über Risiken und Nebenwirkungen aufzuklären. Aber ich weiß gar nicht genau, ob das dann Zwang ist. Das habe ich mir auch noch gar nicht so richtig überlegt.
Also ich habe da so ein Zitat von den Vereinten Nationen, irgendwann 2017 haben die es geschrieben. Ich lese es einfach mal vor, da steht Zwangsbehandlung, Zwangsmedikation und Übermedikation, einschließlich der Verabreichung von Medikamenten unter falschen Vorwänden und ohne Aufklärung über die Risiken, verletzen nicht nur das Recht auf freie und informierte Zustimmung, sondern stellen auch Misshandlung dar und können Folter gleichkommen.
Ja, das sind ja zwei Aussagen getroffen, dass es Verabreichung von Medikamenten ohne Information entweder eine Misshandlung sein kann. Das sind ja diese zwei Begriffe, die gehören zur Folterkonvention. In der Folterkonvention ist ja, in der Anti-Folterkonvention natürlich, ist ja immer beschrieben, Folter oder andere unwürdige, unmenschliche oder erniedrigende Bestrafungen oder Behandlungen. Das heißt, in dem Fall wäre das dann eine unwürdige Behandlung, denn die Würde, die gebietet es ja, dass die Person in die Behandlung nur dann einwilligen kann, wenn sie da informiert ist. Und das ist ja auch im bürgerlichen Gesetzbuch in Deutschland so festgelegt, dass das so sein muss.
Genau, also die Frage ist ja eigentlich, wie freiwillig kann eine Entscheidung sein, bei der man nicht über alle Hintergründe dieser Behandlung und alle Nebenwirkungen oder Auswirkungen dieser Behandlung informiert ist.
Andererseits gibt es ja auch die Argumentation, wenn wir die Menschen über die möglichen Risiken informieren würden, dann würden sie die Behandlung vielleicht ablehnen.
Genau, weil zum Beispiel Antidepressiva ist es ja so, dass also mindestens 5 Leute mit einem Antidepressivum behandelt werden müssen, damit es einer da von diesen Personen dann auch besser geht. Also es ist so ein wissenschaftliches Maß, das nennt man die Numbers Needed to Treat, also wie viele Leute muss man behandeln, damit es einer Person besser geht. Und das bei Antidepressiva mindestens 5, wahrscheinlich noch mehr. Und wenn man das allen Leuten sagen würde, die Antidepressiva nehmen sollen, also wenn der Arzt das empfiehlt und sagt aber, okay, also ich kann Ihnen jetzt eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu Ihnen bin, wird Ihnen das wahrscheinlich nicht helfen. Oder die Chance, dass Ihnen das hilft, ist maximal 20%. Das wäre die ehrliche Auskunft. Und ich weiß nicht, wie viele Leute dann das noch nehmen würden, wenn sie dann zusätzlich erfahren, nämlich dass, wenn sie das länger als 6 Wochen nehmen, dass es sein kann, dass sie dann schon Schwierigkeiten haben, davon wegzukommen.
Bei Antidepressiva ist die Chance vielleicht 20%, dass überhaupt eine Wirkung passiert. Von Neuroleptika habe ich gehört, dass man auch sehr, sehr schwer einschätzen kann, was für eine Dosis man braucht, um welche Wirkung zu erzielen und welches Medikament bei wem welche Wirkungen haben wird. Diese Unsicherheit müsste man den Patienten dann auch erzählen.
Genau, ich mache das auch. Also inzwischen, ich bin ja mache schon lange Psychiatrie und habe natürlich auch vieles irgendwie nicht richtig gemacht. Aber inzwischen mache ich das so, dass ich Leuten sage, gerade wenn es um Neuroleptika geht, dass die erstens nicht harmlos sind, dass man die zweitens für möglichst kurze Zeit nehmen soll und dass ich jetzt noch gar nicht weiß, welche Dosis da helfen wird und deshalb, dass ich mit einer ganz geringen Dosis da, also mein Vorschlag ist, dass ich eine ganz geringe Dosis verschreibe und dass die Person, die erstmal eine Woche nimmt, um festzustellen, ob die überhaupt verträgt. Und dann trifft man sich eine Woche später wieder und bespricht zusammen, was waren die Wirkungen, wie war das jetzt? Und dann passieren ganz unterschiedliche Dinge, weil es kann sein, dass das schon die niedrige Dosierung so schlecht vertragen wurde, dass man sagt, nee, das bringt sowieso nicht. Oder dass sie ganz gut vertragen wurde und vielleicht schon ein bisschen geholfen hat, dann kann man erstmal bei der Dosis bleiben und sich irgendwie 2 Wochen später nochmal treffen. Oder dass klar ist, es hat jetzt eigentlich gar keine Wirkung, auch keine Nebenwirkungen gemacht und dann kann man sich überlegen, ob eine Dosissteigerung stattfindet. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, Symptome von einer psychischen Erkrankung, das heißt irgendwie, dass jemand deprimiert ist oder Psychosesymptome, sind ja nicht ein Grund, sofort mit einer medikamentösen Behandlung zu beginnen, sondern oft sind ja diese Zustände, die haben ja irgendwie klar beschreibbare Ursachen und die Menschen haben ja ganz wunderbare Möglichkeiten, sich überhaupt sowieso wieder zu erholen. Also oft ist man ganz gut beraten, wenn man erstmal eine medikamentöse Behandlung gar nicht macht, sondern die Engländer sagen dann dazu watchful waiting, also beobachtet und abwartet, guckt, was man ansonsten zur Genesung tun kann und dass man sich watchful, also regelmäßig trifft, und guckt, wie was aus der Situation geworden ist.
Das ist ja insbesondere auch dann eine gute Idee. Also es gibt ja immer mehr Studien auch, die irgendwie auch aussagen, dass eigentlich diese sofortige oder überhaupt die medikamentöse Behandlung am Ende vielleicht sogar gar nicht so viel Nutzen bringt und dafür eher quasi Schaden, im Sinne von, die Probleme chronifizieren sich, die Menschen bekommen eben noch diese ganzen unerwünschten Wirkungen der Medikamente, aber auch immer wieder quasi Rückfälle, von denen man ja auch gar nicht so genau weiß, hätte man die überhaupt bekommen, wenn da die Medikamente nie im Spiel gewesen wären. Also da gibt es ja sowohl Studien für Neuroleptika als auch für Antidepressiva, dass eigentlich dadurch eher eine Chronifizierung oder auch eine Verschlechterung des langfristigen Verlaufs entsteht. Und da macht es ja eigentlich gar nicht so viel Sinn, den Menschen sofort diese Psychopharmaka zu geben.
Genau so ist es. Und auch das ist dann, finde ich, wieder eine ärztliche Aufgabe, gerade als Arzt oder Ärztin, zu sagen, ich empfehle Ihnen jetzt gerade keine medikamentöse Behandlung, zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht. Und dann passiert ja was total Interessantes, weil viele Patientinnen und Patienten wollen eigentlich eine medikamentöse Behandlung oder weil sie auch irgendwie das gelesen haben, ja, Depressionen ist eine Erkrankung und kann jeden treffen und dafür dagegen gibt es ja Antidepressiva, die heißen ja auch so, als ob sie die Depression gezielt behandeln würden. Und dann wird es aber richtig interessant im Gespräch, weil die Patienten sagen, ja, aber was kann ich denn sonst tun? Und dann plötzlich eröffnet sich in Gesprächen ein völlig anderes Thema, weil die Frage, was kann ich denn sonst tun, ist ja die eigentlich interessante. Und dann ist die Frage, was meinen Sie denn, was jetzt eigentlich zu dieser Depression geführt hat? Puh, habe ich mir noch gar nicht überlegt. Und dann erfährt man Dinge. Und plötzlich ist man im Gespräch und aus einer Beratung über medikamentöse Behandlung ist eine psychotherapeutische Situation entstanden.
Aber eine solche psychotherapeutische Situation braucht ja Zeit, die sich viele der BehandlerInnen nicht nehmen.
Richtig, genau so ist es, denn ist halt so in der Medizin geworden, ich weiß selber auch gar nicht genau, warum das so ist, aber es ist so geworden, dass die Behandlerinnen und Behandler wenig Zeit haben für Gespräche und dann ist es einfach sehr einfach, da im Gespräch das so Richtung medikamentöse zur Behandlung lenken und dann das Gespräch auch mit dem Rezept zu beenden.
Das sieht man auch an den Verordnungszahlen. Also in Deutschland sind diese definierten Tagesdosen, die man zwischen 1986 und 2022 verschrieben hat, um nahezu 1000% gestiegen, also in diesem Zeitraum. Heute werden rund 1,8 Milliarden Tagesdosen von diesen sogenannten Antidepressiva verschrieben und das ist ausreichend, um 5 Millionen Menschen täglich damit zu behandeln. Und wenn man das sieht und also die Kurve steigt eigentlich auch stets weiter, da frage ich mich dann schon, wie viele von diesen Menschen oder wie viele von diesen Beschreibungen passieren wohl nach vollumfänglicher Aufklärung und damit informierter Einwilligung?
Carina, was du da sagst, ist ja mega interessant, weil also Leute, die schon länger Psychiatrie machen und vielleicht auch noch das sogar noch länger machen als ich, die kennen Depressionen als relativ, sag ich mal, gutartige Erkrankungen, wenn ich das so sagen darf. Also als Zustände, die eintreten, die meistens auch irgendwelche Gründe haben, die man nachverfolgen kann und die aber nach ein paar Wochen, vielleicht längstens nach ein paar Monaten wieder verschwinden. Ich habe noch gelernt im Studium, dass es eigentlich chronische Depressionen, es gibt es kaum, ganz, ganz, ganz selten. Und dann muss man schauen, ob man die richtige Diagnose gestellt hat. Und jetzt seit den 80er Jahren, seitdem diese unglaublichen Medikamentenmengen verschrieben worden sind, hat sich ja das mit Depressionen völlig geändert. Also es gibt jetzt ganz viele chronische Depressionen und es gibt ja diese wirklich harten Zahlen von der Deutschen Rentenversicherung, dass die Erwerbsunfähigkeitsrenten aufgrund von depressiven Erkrankungen ja in diesen 86, hast du gesagt, in diesen 40 Jahren ja nur in eine Richtung gegangen sind. Sie sind nämlich Jahr für Jahr mehr geworden. Also das ist ein bestürzendes Fazit über 40 Jahre psychopharmakologische Behandlung von Depressionen.
Das müsste einem eigentlich zu denken geben, ob der Weg da irgendwie der richtige ist. Und das ist ja auch das, was ich vorher meinte mit Chronifizierung. Also da gibt es zum Beispiel auch die Zürcher Kohortenstudie, die einfach genau das eigentlich bestätigt, dass die langfristigen Verläufe schlechter sind. Und das schlägt sich ja einfach dann auch in diesen schätzungsweise Frühberentungszahlen wieder. Und das ist auch so letztendlich die Aussage, die ja Robert Whittaker mit seinem Buch Anatomie einer Epidemie da trifft, dass eigentlich seit dieser psychopharmakologischen Ära, seit die so begonnen hat, eigentlich die langfristigen Verläufe immer schlechter geworden sind. Ich würde jetzt mal das Thema der rechtlichen Situation gerne da irgendwie anschneiden. Martin, du hast ja mit Heinz Kammeier in der Fachzeitschrift Medizinrecht einen Artikel letztes Jahr im Dezember veröffentlicht. Da geht es ja auch um den Paragraphen 630e im Bürgerlichen Gesetzbuch, um die Aufklärungspflicht. Und magst du vielleicht kurz mal darlegen, um was es in diesem Artikel geht?
Genau, also Heinz Kammeier ist ja Jurist und ich bin Psychiater und wir haben uns da zusammengetan, um die aktuelle Rechtsprechung hinsichtlich der Aufklärung über Behandlung und das aktuelle Recht eben, wie das im bürgerlichen Gesetz so festgelegt ist. Und wir haben uns gesagt, wir schreiben da jetzt mal was dazu, was das für die Psychiatrie bedeutet. Denn aus der Körpermedizin, also gibt's da inzwischen schon einiges an Urteilen dazu. Also gibt's Fälle, in denen nicht richtig aufgeklärt worden ist. Und gibt es eben auch Urteile, die zu Ungunsten der verschreibenden Ärzte ausgefallen sind, also wo einfach auch in den Urteilen klar wurde, es wurde nicht ausreichend und sorgfältig genug aufgeklärt. Aber da gibt es noch ganz wenig zur Psychiatrie. Und was wir gemacht haben, wir haben uns diese Urteile angeschaut, haben uns natürlich den 630e BGB nochmal angeschaut und haben gemeinsam überlegt, was das eigentlich für die Psychiatrie bedeutet. Und zu einer Aufklärung über die Behandlung gehört ja zum einen die Information über die Wirkung, über die Nebenwirkungen und Risiken, aber auch, und das ist so, was uns aufgefallen ist, was in der Psychiatrie so ganz wenig stattfindet, über Alternativen zur Behandlung. Und da darf ich auch ganz ehrlich auf meine eigene Praxis zurückblicken und mich fragen, wie oft habe ich denn, wenn ich Leuten eine psychopharmakologische Behandlung empfohlen habe, wie oft habe ich denen denn gesagt, das ist jetzt eine Möglichkeit, diese Situation psychopharmakologisch zu behandeln, aber eine andere Möglichkeit wäre es, Beispiel Depression, das eben jetzt nicht medikamentös zu behandeln, sondern erstmal ein paar Wochen abwarten, mal gucken, was passiert, mal gucken, was man so für sich selbst tun kann. Und also wo es soziale Situationen zu klären gibt, vielleicht gibt es Familiengespräche oder Paargespräche zu führen, was auch immer der Hintergrund ist. Und die medikamentöse Behandlung erstmal zurückzustellen. Und aber wie ich so meine eigene Praxis halt weiterentwickelt habe, ist ein Argument, was ich heute öfter führe, es geht ganz anders. Das geht so, ich würde Ihnen gar nicht unbedingt empfehlen, das jetzt medikamentös zu behandeln, denn ich würde Sie ganz gerne die Erfahrung machen lassen, dass Sie da ohne Medikation auch wieder aus dieser Krise rauskommen. Das hat auch was zu tun mit dem, was wir vorher wenn wir über Chronifizierung gesprochen haben. Es hat eine ganz andere Erfahrung, wenn ich in eine schwere Depression gelandet bin und 6 Wochen später bin ich wieder draußen ohne medikamentöse Behandlung. Und ich habe das selbst, vielleicht mit Unterstützung meines Umfelds oder mit Veränderungen in der Lebensweise, ich habe das selbst geschafft. Oder mir geht es nach 6 Wochen besser. Und ich nehme ein Medikament und ich weiß gar nicht, ob diese Besserung anhält, wenn ich das Medikament wieder weglasse. Ich bin mir sicher, dass die erste Situation für den jetzt längerfristigen Verlauf viel besser ist als die zweite.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass psychische Krisen ja sehr oft oder vielleicht sogar fast immer irgendwelche psychosozialen Ursachen haben und keine biologischen oder chemischen, wie auch irgendwie lange erklärt wurde oder vielleicht auch heute noch erklärt wird. Und das müsste man ja auch bedenken, du hast ja vorher auch gesagt, diese Antidepressiva zum Beispiel, die heißen ja schon so, als wären sie quasi ein Gegenmittel gegen Depressionen, aber das sind sie ja eigentlich nicht, weil die ganzen biologischen Erklärungen darum ja auch nicht tragen eigentlich.
Genau so ist es. Das ist ja so ein Mythos, der jetzt wirklich in den letzten paar Jahren entzaubert worden ist. Das hat nie gestimmt, aber es war so der Mythos, wenn du eine Depression hast, dann stimmt was mit den Rezeptoren im Gehirn nicht. Serotonin wird dann am häufigsten genannt und das Medikament, das gleicht das aus, was da nicht stimmt. So ähnlich wie wenn man bei einer Diabeteserkrankung Insulin bekommen würde. Also so ist das bei vielen Verschreibungen den Patientinnen und Patienten erklärt worden und es war von Anfang an falsch. Denn, und das ist ja dann auch untersucht worden, ob man bei Menschen, die Symptome von einer Depression haben, ob bei denen an den Rezeptoren und im Gehirn, ob da irgendwas anders ist als bei Leuten, die gerade keine Depression haben. Und es ist eben nie, das ist nie bewiesen worden, dass es dort dieses biologische Korrelat, sagen wir, also diese biologische Situation gäbe, die man irgendwie mit einem Medikament ausgleichen müsste, damit es wieder gut wird. Das ist ein Mythos und inzwischen ist klar, der stimmte nie und da braucht man auch gar nicht mehr viel weiter forschen. Das war halt wissenschaftlich ein Holzweg.
Es ist aber auch irgendwie verständlich, dass wenn man Leuten das so erklärt, also hier Antidepressiva sein wie das Insulin für den Diabetiker und man hätte hier dieses Ungleichgewicht oder jenes, ne, dann ist ja eigentlich auch voll verständlich, dass die Menschen da viel eher auch einwilligen in so eine Art von Behandlung. Und ich frage mich dann schon, ob das nicht auch irgendwie eine Art von informellem Zwang ist, weil es ist ja erstens eine Verdrehung von Tatsachen und zweitens auch irgendwie eine Falschdarstellung oder auch eine falsche Aufklärung. Aber das begünstigt bestimmt, dass man da auch eben zusagt.
Ja.
Das war ein Ausschnitt aus dem Gespräch, das Carina von medindeutschland.org und ich mit Martin Zinkler geführt haben. Martin Zinkler, Psychiater und Psychotherapeut in Bremen.
Trying to help. Oh, listen to the symphony I make up in my head. I lay it out so clear for you.
Wie angekündigt jetzt noch zum Ende der Sendung der Hinweis auf die Demonstration am 5. März 2026 ab 14.30 Uhr vor dem Quadriga-Forum Werderscher Markt 13 in 1117 Berlin gegen das DGPPN-Hauptstadt-Symposium der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Es rufen auf der BPE und die BPE, also der Bundesverband Psychiatrieerfahrene und die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener. Und sie werfen der DGPPN vor, dass mithilfe der DGPPN in Niedersachsen mit einem novellierten Psychiatriegesetz die ärztliche Schweigepflicht aufgeweicht werden soll, indem Ärztinnen und Ärzte verpflichtet werden sollen, manche Menschen als angeblich Geisteskranke in einem bundesweiten polizeilichen Netzwerk zu melden. Sie werfen der DGPPN weiterhin vor, dass mithilfe der DGPPN die psychiatrischen Zwangsmaßnahmen ausgeweitet werden sollen, statt sie menschenrechtekonform abzuschaffen. Weiter heißt es hier, mithilfe der DGPPN sollen Grundrechte weiter ausgehebelt werden, um staatlich medizinische Eingriffe gegen den Willen der Betroffenen zu erleichtern. Mithilfe der DGPPN soll die Diskriminierung Betroffener radikal verschärft werden, indem Krisen als angebliches Sicherheitsrisiko behandelt werden durch Polizei und Psychiatrie, statt sie als Probleme im Leben zu sehen. Obwohl es keinerlei Lücken im Strafrecht gibt, die nicht sanktioniert wären. Weiterhin, mithilfe der DGPPN soll außerdem die UN-Behindertenrechtskonvention konterkariert werden, die Deutschland ratifiziert hat und die Zwangsmaßnahmen untersagt, schreiben der BPE und die BPE auf zwangspsychiatrie.de. Die Forderungen sind sofortiger Stopp aller psychiatrischen Zwangsmaßnahmen, kein neues N-Psych-KHG, also niedersächsisches Psychisch-Krankenhilfegesetz. Und vor allem die Psychiatrie muss endlich gewaltfrei werden, sodass Betroffene selbst entscheiden können, was ihnen als Hilfe gut tut. In der Psychiatrie müssen endlich die Menschenrechte und die Folterfreiheit gelten, auch in Deutschland, auch in Niedersachsen. Ihr findet das mit weiteren Links und Artikeln auf zwangspsychiatrie.de. Und die Menschen von zwangspsychiatrie.de weisen auch hin auf einen neuen Artikel in Netzpolitik zum Niedersächsisch-Krankenhilfegesetz. Wenn Daten bei der Polizei landen können, sollen oder müssen, von Anna Biselli. Dieser Artikel ist wirklich lesenswert. Wir verlinken ihn in der Mediathek und auch auf freie-radios.net in dem Beitrag zu dieser Sendung. Das war's für heute mit Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Am Mikrofon war Mirko. Die technischen Störungen und Schwierigkeiten bitte ich zu entschuldigen. Anregungen, Kritik, Feedback sind willkommen. Schreibt gerne an vielfalter@rdl.de. Ich verabschiede mich und bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Habt Spaß mit dem weiteren Programm hier auf Radio Dreieckland. Unterstützt Radio Dreieckland, werdet Mitglied. Und falls ihr das auf einem anderen Sender hört, unterstützt die freien Radios. Informationen findet ihr auf www.rdl.de, auf freie-radios.net oder auf dem freien Radio in eurer Region. Bis demnächst. Nächste Sendung findet statt ersten Montag des Monats. Das ist dann der 6. April 2026 hier auf der 102,3 MHz oder auf rdl.de von 20 bis 21 Uhr. Wiederholung dann nächsten Tag um 13 Uhr. Bis dann, tschüss. Thank you.
Musik.